Und jetzt habe ich die Freude, euch Laszlos Szabo anzukündigen. Ich habe Laszlos Szabo das erste Mal auf der ASI-Tagung 2009, der deutschen ASI-Tagung in Erfurt gehört und war so begeistert von seinem unkonventionellen Ansatz, Ungläubige zu erreichen, dass ich gedacht habe, den brauchen wir auch in der Schweiz. Diese Ermutigung, die brauchen wir auch hier. Wir sind genauso ein säkuläres Land und haben immer wieder Mühe, Ungläubige zu erreichen. Laszlos Szabo ist Prediger und heute Dozent für Weltmission und Gemeindeaufbau an der Theologischen Hochschule Friedensau. Laszlo, herzlichen Dank.
Ich begrüße euch ganz herzlich. Und das ist für mich eine besondere Freude, dass ich hier sein darf. Schweiz spielt eine wichtige Rolle in meinem Leben. Ich war 1993 hier das letzte Mal und auch das erste Mal. Und damals hat mich die Schönheit dieses Landes fasziniert. Aber ich habe auch eine andere Schönheit damals entdeckt. Und das war eine sehr wichtige Zeit für mich selber. Von hier aus der Schweiz musste ich nach Ungarn fahren, dringend, da ich dort ein wunderschönes Mädchen kennengelernt habe. Und damals, Sie weiß es wohl, spielte Schweiz in einem besonderen Sinn eine sehr wichtige Rolle in unserer Beziehung. Und ich bin froh heute, dass dieses wunderschöne Mädchen heute als meine Frau hier sein darf. Und mit zwei Kindern sind wir hier und wir freuen uns darüber. Und ich freue mich darüber, dass ich Ihnen auch Schweiz zeigen kann. Es gibt eine Piste, wo ich was erlebt habe, das auch unsere Beziehung sehr stark beeinflusst hatte. Ich habe einen Unfall gehabt. Und das war für Sie ein Zeichen. Und das war schon eine interessante Geschichte für uns selber. Es ist für mich eine Freude, dass ich hier sein darf bei der ASI-Tagung. Ich habe in Ungarn sehr viel mit ASI zusammengearbeitet. Und wir haben viele gemeinsame Projekte gehabt, wie New Beginnings und viele andere Projekte. Und es macht mir sehr viel Freude, wenn ich mit ASI zusammenarbeiten kann. Ich wurde gebeten, dass ich über ein Projekt hier euch rede. Das ist ein Projekt für Nichtchristen, für Nicht-Adventisten. Und dieses Projekt hat das Ziel, Menschen zu erreichen, die Gott noch nicht so richtig kennen oder überhaupt nicht kennen. Und das dauerte etwas lange, das Projekt zu entwickeln. Ich habe als Missionsleiter in Ungarn beim Verband gearbeitet. Ich bin sehr oft unterwegs gewesen. Ich habe sehr viele Vorträge gehalten. Aber ich habe gemerkt, es reicht nicht, Menschen anzusprechen, wenn wir sie nicht in das Reich Gottes führen können. Und wir haben darüber nachgedacht, was wir dafür tun könnten, dass wir die Menschen nicht nur ansprechen, sondern dass wir sie auch zu Gott führen und zu einer Entscheidung für Jesus Christus führen. Die Not in der Mission, die wir heute erleben, ist: Wie hilft man Menschen, Gottes Reich zu erfahren und eine Entscheidung für Jesus Christus zu treffen? Und ich habe hier Gesichter vor uns. Ich habe bewusst die Menschen ausgewählt. Auch ihr kennt Leute, die ihr liebt, die vielleicht mal Interesse an Gott gehabt haben oder vielleicht die gar kein Interesse an Gott haben. Und wir lieben Menschen. Und wir haben auch Verwandte, die wir gerne ins Reich Gottes bringen könnten oder möchten. Aber das Problem ist, oft wissen wir nicht, was wir für sie tun könnten. Die Jahre vergehen und manche sterben von ihnen und wir haben dann ein schlechtes Gefühl. Die Frage kommt, habe ich alles für sie getan? Hätte ich noch mehr tun können? Was hätte ich für sie tun können, damit sie eine Entscheidung für Jesus Christus treffen? Damit sie das Evangelium nicht nur hören, sondern auch akzeptieren? Wir sind alle Menschen, die nicht Christen waren oder Gott nicht so richtig kannten. Und die meisten von ihnen haben eine Entscheidung getroffen. Und dafür haben wir ein System entwickelt. Wir haben ein Problem entdeckt. Es gibt ein Problem in unserer Gemeinde. Ja, unsere Methoden sind nicht sehr erfolgreich und effektiv. Das heißt, wenn wir nur die Wahrheit verkündigen, stehen wir vor diesem Problem hier. Wir haben die Wahrheit. Hast du es verstanden? Wie viele Menschen bekehren sich auf diesem Weg? Sehr wenig. Wir können über den Papst was erzählen oder wer weiß noch was, ja, aber sehr viele Menschen treffen eine Entscheidung. Und dann sagen wir, ja, die Menschen haben kein Interesse an dem Evangelium und wir schieben die Schuld auf sie. Und wir denken, es reicht, wenn wir das gesagt haben, was wir sagen wollten. Das Bild steht als Beispiel dafür, was oft in der Gemeinde geschieht. Ja. Wir haben oft ein Problem mit der Organisation. Ich habe für eine Weile in Afrika gearbeitet und es ist ganz normal, dass sowas passiert, dass eine Hand nicht weiß, was die andere Hand tut. Ja, habt ihr schon sowas erlebt in der Gemeinde? Ja, dass wir mit unseren Arbeitsmethoden und was wir tun, eine große Verwirrung in der Gemeinde stiften und die Leute von außen gucken uns an und fragen, also, was für Leute seid ihr, Adventisten? Ja, und das haben wir auch erlebt. Wir laden oft Freunde in die Gemeinde ein, aber was sie in der Gemeinde erleben, überzeugt sie sehr oft überhaupt nicht. Was erleben Menschen in der Gemeinde? Was sehen sie in der Gemeinde? Was fühlen sie da und was hören sie da? Ich habe Leute, die ich zur Gemeinde gebracht habe, sie waren wirklich sehr interessiert und sie wollten gern von Gott mehr wissen. Manche kamen zu mir und sie sagten, überhaupt nicht Christen aus Ostdeutschland, Atheisten, ich möchte an Gott glauben, hilf mir bitte. Ich war schon bei dem katholischen Priester und ich habe gesagt, bitte sagen Sie mir, was ich tun soll dafür, dass ich zum Glauben kommen kann. Und ich habe alles getan, was der katholische Priester gesagt hat, aber ich bin nicht zum Glauben gekommen. Kannst du mir helfen, bitte? Und ich kam ins Gespräch mit ihm, dann ging er zu der Gemeinde, nur einmal. Und er sagte, ich gehe da nie mehr hin. So. Es sind Probleme mit unserem Gemeindeleben. Wie wir das Gemeindeleben gestalten, ist oft ungeeignet dafür, dass dort Menschen eine Entscheidung für Jesus Christus treffen. Die gute Nachricht ist, die ich in der Bibel entdeckt habe und sicherlich ihr auch, als Jesus auf diese Erde kam, hat er eine sehr eindeutige Botschaft verkündigt. Ja, in Markus Kapitel 1, Vers 15 verkündigt er, das Reich Gottes ist nahe gekommen. Und im Griechischen steht da ein Wort, ein Gyzo. Im Englischen kann man das viel besser ausdrücken. Ja. At hand, das Reich Gottes, die Gegenwart Gottes ist sehr nahe, ist at hand. Das heißt so nahe, dass wir spüren und fühlen kannst. Das haben alle Menschen eigentlich in der Umgebung Jesu spüren können. Und Jesus hatte sein Reich nicht nur verkündigt, sondern er hat sein Reich auch mit Kraft und Macht und Weisheit dargestellt und aufgebaut. Und dieses Reich hatte eine große Macht für Wachstum und auch Möglichkeiten für Wachstum. Und ich denke, das funktioniert auch heute noch. So, wir haben ein Projekt entwickelt und das Ziel mit diesem Projekt ist, mit diesem Freundescamp ist, dass Menschen, die Sehnsucht nach Gott haben, wenn sie zu uns kommen in dieser Woche, dann sollen sie eine Woche lang schmecken, riechen, sehen, hören, genießen können, wie das Leben im Reich Gottes aussieht. Das heißt, wir wollen die Gegenwart Gottes den Menschen nahebringen. Nicht nur das Wissen über Gott, nicht nur die Wahrheit, sondern das Erlebte, also die erlebte Wahrheit wollen wir den Menschen nahebringen. Wir wollen Menschen helfen, dass sie einen Schritt ins Reich Gottes wagen und auch eine Entscheidung für Christus treffen. Das ist ein Camp, wo wir Menschen dazu helfen möchten, dass sie eine Entscheidung für Christus treffen. Deswegen ist es so, dass wir über Fragen nachdenken mussten, die unsere Arbeit sehr stark beeinflussen. Wesentliche Fragen, auf die wir eine Antwort finden mussten. Und ich möchte ein paar Fragen euch stellen, vorstellen, über die wir ernsthaft nachdenken mussten. Zum Beispiel, wie können wir eine Umgebung schaffen, heute in dem 21. Jahrhundert, in der Menschen auch heutzutage Gottes Reich erfahren können. Gottes Reich, das heißt nicht die Gegenwart der Kirche, sondern das Reich Gottes, die Nähe Gottes. Und dafür haben wir verschiedene Wege gefunden. Für uns ist es sehr wichtig in diesem Kampf, dass wir eine gute Gemeinschaft haben. Gute Gemeinschaft kann man mit 300-400 Leuten nicht schaffen. Wir haben manchmal noch mehr als 300-400 und deswegen teilen wir das gesamte Camp in kleine Gruppen auf und wir gestalten viele Aktivitäten in kleinen Gruppen. Und das Ziel ist, dass alle Menschen, die da hinkommen, eine echte, liebevolle, annahmevolle Gemeinschaft erleben können. Und das bewirkt Wunder. Alle, egal wie sie denken, auch wenn sie feindlich denken, sollen eine liebevolle Annahme erfahren, auch wenn sie nicht mitmachen möchten. Und wir setzen die Prioritäten so, am wichtigsten sind die Menschen, nicht Programme oder nicht irgendwas anderes. Menschen sind wichtig und wir möchten das auch ihnen spüren lassen, dass sie das wirklich wahrnehmen, dass sie wichtig sind. Wenn wir das tun, dann spüren sie das, wie Gott sie akzeptiert und liebt. Die nächste Frage, die wir stellen mussten, wie können wir mit Ängsten umgehen, die Nicht-Adventisten in einer christlichen Veranstaltung haben könnten. Sie könnten denken, dass wir sie bekehren wollten. Und viele haben es auch später gesagt, als ich zu eurem Camp kam, ich dachte, ihr wollt mich sicherlich bekehren. Und ich habe eine feste Entscheidung getroffen, egal was es passiert, ich lasse mich nicht bekehren. Nach 3-4 Tagen kamen sie zu mir, meine Freunde, und sagten, ich habe festgestellt, keiner möchte mich bekehren. Aber ich mache das doch. Und wir haben welche getauft, weil sie keinen Druck verspürt haben. Sie haben nur diese gute Atmosphäre, die Nähe Gottes eigentlich erfahren. Und sie haben eine neue Welt entdeckt, wie das Leben in der Gegenwart Gottes aussieht, wie das Leben aussieht, wenn wir Menschen um uns herum haben, die uns wirklich dienen möchten, die nicht die Wahrheit aufzwingen möchten, obwohl wir die Wahrheit für sehr wichtig halten. Und wir darüber sehr viel reden, das werdet ihr mal auch später sehen können. Und wir sind auch offen. Das heißt, wenn Menschen zu uns kommen, die Fragen haben, die Probleme haben, die eine andere Weltanschauung haben, wir sind offen, auch über ihre Fragen zu diskutieren. Und wir akzeptieren die Menschen so, wie sie sind. Wir erwarten nicht, dass sie sich anpassen müssen. Auch wenn sie nicht zu den Programmen kommen, ist es kein Problem. Sie gehören zu dem Camp und wir lieben sie. Eine nächste Frage ist, wie können wir authentisch werden, nicht nur professionell auszusehen, sondern vielmehr echt zu sein als Christen? Das ist eine sehr wichtige Frage. Vielleicht habt ihr von einem Kirchenvater gehört, Eusebius. Er wurde mal von Schülern gefragt, was würdest du dafür tun, dass du einen Menschen zu Jesus Christus führst? Und er sagte, die Antwort von ihm war, ich würde ihn für ein Jahr in mein Haus einladen, dass er mit mir in meinem Hause ein Jahr verbringt. Und ich denke, das sagt was aus, ja. Und ich denke, es ist auch sehr wichtig, dass wir nicht nur professionell erscheinen, sondern authentisch sein können. Und daher, wir laden keine Gastredner ein, vom Ausland oder von irgendwo. Wir arbeiten mit Menschen, mit Ortspredigern zusammen und auch mit sehr vielen Laien. Und alle Präsentationen werden von ihnen gehalten. Wir laden keine Professionelle ein. Also sie halten sehr schöne Vorträge und wir genießen das, aber wenn sie weggehen, ja, bleibt eine Lücke. So. Und wir kennen sie nicht. Also wenn jemand von ferne kommt, kann alles sagen. Ja. Wir kennen seine Familie nicht, wir kennen sein Leben nicht, wir kennen die Person eigentlich nicht. Wir hören die Worte, aber auch schon heute haben wir gehört, also Taten sprechen lauter als Worte. Und ich denke, es ist sehr wichtig zu verstehen, dass wir auch unser Leben ein bisschen offenlegen sollten, dass wir uns so darstellen sollten, dass die Menschen auch das sehen können, wie wir mit unserer Familie umgehen, wie wir Probleme lösen, wie wir essen, wie wir trinken, wie wir überhaupt unser Leben gestalten. Das ist sehr wichtig. Das heißt, wir laden keine Gastredner ein. Und wenn zum Beispiel Prediger predigen, dann stelle ich die Leute vor, zum Beispiel, also ein Prediger war ein Soldat davor und ich bat ihn und ich bat eigentlich jeden, also bekleide dich so, wie du das früher gemacht hast, bevor du deine Bekehrung erlebt hattest. Dann kam er in Uniform zu dem Mikrofon und ich habe ihn als ein Offizier vorgestellt und ich habe gefragt, warum bist du Soldat geworden, warum gingst du in die Armee und er hat es erzählt und was macht ein Soldat und ein Offizier, er hat es erzählt. Dann habe ich gefragt, sag mal, Per, ich weiß, etwas ist mit dir passiert. Würdest du uns erzählen, was mit dir passiert ist? Und sagte, ja, ja, und er erzählt seine Bekehrung. Und dann sage ich, aber ich weiß, deine Bekehrung hat auch dein Berufsleben verändert. Was ist mit dir geschehen? Und dann erzählt er, dass er angefangen hat, Theologie zu studieren. Und jetzt arbeitet er als Prediger. Und dann sage ich, und jetzt ist er Prediger, und jetzt wird er aus dem Wort Gottes euch erzählen, warum er an Jesus Christus glaubt. Könnt ihr das euch vorstellen, wie die Leute dann zu hören? Das ist viel mehr als nur eine Predigt. Sein ganzes Leben steht vor den Menschen. Und er kann dann später gefragt werden, er kann dann auch konfrontiert werden. Wir haben Musiker und Tischler und alle möglichen Leute als Prediger in der Gemeinde. Und die Leute, die Gäste können das Leben von Menschen kennenlernen, warum sie zu Prediger geworden sind. Heutzutage denken die Menschen über Prediger und Pastoren und solche Leute sehr kritisch. Was denken sie, wenn sie das hören, dass jemand ein Prediger ist? Das erfahre ich manchmal, wenn ich gefragt werde, ja, was mein Beruf sei. Ich antworte und ich sehe an den Augen, ja, wie sie darauf reagieren. Sehr interessant. Ich genieße solche Momente. Ja, ich weiß, wo ich dann anfangen kann mit meiner Rede. Wir zeigen Lebenserfahrungen und Lebenserfahrungen predigen sehr stark. Ja. Und wir leben, spielen, essen, singen, lernen, lachen und weinen zusammen und entwickeln Freundschaften in dieser Woche. Während wir dies tun, zeigen wir Werte des Reiches Gottes auf. Sie können das erleben, wie das christliche Leben so wirklich aussieht. Und eigentlich, das ist unser Ziel. Und wir kümmern uns um sie, wie Jesus es tun würde. Das heißt, wenn wir Probleme entdecken, wenn wir Nöte entdecken, dann bleiben wir draußen die halbe Nacht und wir diskutieren und wir beten mit denen zusammen. Und wir haben Zeit für sie. Wir bieten auch Kurse an, wo sie echte Hilfe erfahren, zum Beispiel Eheberatung. Wir holen auch christliche Psychologen und Ärzte und Fachleute und Geschäftsleute und wir machen Beratung. Egal, was für Probleme die Menschen haben, ich denke, Jesus ist reich genug, für alle Probleme einen Weg der Lösung zu zeigen. Vielleicht können wir die Probleme nicht selber lösen, aber ich glaube daran, dass Jesus Christus und seine Nähe den Weg zu einer Lösung dann zeigen wird. Und das möchten wir die Menschen erleben lassen, dass die Nähe Jesu eigentlich, egal ob sie verschuldet sind, egal ob sie in Depression sind, egal ob ihre Ehe auseinanderfällt, die Nähe Jesu und seine Weisheit bringt eine Antwort auf ihre Nöte und Fragen. Glaubt ihr dran übrigens? Ja. Ich denke, wir können darauf stolz sein. Warum kommen die Leute dann nicht zu uns und fragen sie nicht uns? Also wenn wir daran glauben und wir wissen, wir besitzen so einen Schatz, weil wir diesen Schatz oft verstecken und nicht zur Schau stellen. Ich denke, es ist sehr wichtig, dass wir das tun können. Wie können wir alle verschiedenen Sinne ansprechen, um Informationsüberfluss zu vermeiden? Menschen haben unterschiedliche Lerntypen, benutze alle von ihnen. Das heißt, ich habe auch Beratung unterrichtet in Ungarn und ich habe entdeckt, also die Adventgemeinde benutzt meistens nur einen Weg zum Lernen. Das ist der kognitive Prozess. Das heißt, wir hören was, entweder hast du es verstanden und machst du was oder nicht. Aber die meisten Menschen machen das nicht, was sie gehört haben. Das kann man, ich weiß nicht, ob das in der Schweiz so ist wie bei uns. Was steht auf den Zigarettenschachteln? Steht da? Ja, es ist tödlich, ja. Bei uns steht entweder, es ist tödlich oder es macht impotent. Ja, und der junge Mann hat zuerst den zweiten bekommen und sagte, ich möchte den anderen haben. Ja, aber die Leute hören damit nicht auf zu rauchen. Ja? Warum nicht? Die Information ist selten genug dafür, dass wir eine Lebensänderung vollziehen. Das heißt, wir brauchen auch andere Wege des Lernens. Und deswegen, wir wollen die Menschen nicht überladen durch Informationen. Das heißt, wir halten nur kurze Predigten. 20 Minuten Predigt morgens, 20 Minuten abends. Und das reicht. Völlig. Wir haben dazwischen noch Workshops und persönliche Gespräche und verschiedene Aktivitäten. 20 Minuten morgens, 20 Minuten abends im Sommer. Auch für die Adventisten ist es manchmal zu viel, den ganzen Vormittag Predigten zu hören. Und das wollten wir eigentlich nicht von den Leuten erwarten, dass sie tun. Kurze, lebendige Predigten sind wichtig. Und dann, wir benutzen verschiedene Wege zum Lernen, zum Beispiel soziales Lernen. Wir nehmen 5 Adventisten und 5 Nicht-Adventisten und sie bilden eine kleine Gruppe. Und wir sagen ihnen, geht bitte zusammen spazieren, ihr könnt zusammen essen. Sie bekommen verschiedene Aufgaben, die sie erfüllen können. Und dadurch entsteht Gemeinschaft. Und die Adventisten brauchen nichts zu sagen. Nach einer Weile werden sie gefragt, warum macht ihr das? Wie macht ihr das? Und dadurch vermitteln wir Werte, die für uns und auch für Gottes Reich wichtig sind. lernen durch Beispiele. Also wir präsentieren Beispiele und Modelle. Wir schenken Anerkennung, wenn sie etwas Gutes tun. Wir laden die Leute ein, das mit anderen zu teilen. Das heißt, nicht nur wir predigen, sondern auch die Gäste können, egal ob sie an Gott glauben oder nicht, etwas den anderen sagen, wenn sie etwas Gutes entdeckt oder erlebt haben. Lernen durch Beobachtung. Auch Leute sind da, die vielleicht nicht mitmachen wollen, aber sie haben eine Chance zu erfahren, wie andere etwas tun. Induktives und deduktives Lernen. Wenn jemand mehr wissen möchte, kann auch Predigten bekommen oder Bibelstunden. Wenn jemand ein Gespräch führen möchte, wie so sein Weg ist das induktive Lernen, dann schaffen wir Möglichkeit dafür, dass er eine Chance für Gespräche hat. Und Kreativität spielt eine sehr, sehr wichtige Rolle. Wir gestalten vieles sehr kreativ. Zum Beispiel, wir haben ein Gebetszelt, wo sie das Beten lernen. Wir haben auch kreative Programme, wie ihr das sehen werdet. Und wir sind nicht bereit, Streitgespräche zu führen. Wenn wir Streit haben, auch über theologische Fragen, das scheidet die Geister und wir wollen keine Spannung in der Gemeinschaft haben. Wenn jemand einen Streit beginnt, dann sage ich, also wenn du Fragen hast und diskutieren möchtest, wir können darüber privat sprechen, komm persönlich zu mir und wir können uns darüber austauschen. Aber ich möchte hier kein Streitgespräch haben, wegen Sabbatfrage zum Beispiel. Wir werden oft gefragt, auch öffentlich, warum feiern die Adventisten den Sabbat? Oder warum macht ihr das und das? Und ich sage, wir akzeptieren jeden, egal ob du Katholik bist oder Jehovazeuge, du darfst hier sagen, Mormon, wir haben auch Mormonen dabei gehabt. Jetzt sind die schon getaufte Glieder der Adventgemeinde. Und du darfst hier sein, wir konfrontieren dich nicht. Wenn du Fragen hast, wir beantworten das gern. Ich kann erzählen, warum ich zum Beispiel den Sabbat halte, als ein Zeugnis. Und das machen wir sehr gern und das wird auch gemacht. Ja. Und wir reden darüber, aber wir wollen kein Streitgespräch führen. Wenn wir so apologetische Mission führen möchten, würden wir wahrscheinlich sehr wenig Erfolg haben, weil man durch Streitgespräche sehr wenig Fragen kreiert. Also es sind auch andere Faktoren, die eine sehr, sehr wichtige Rolle spielen. Und das müssen wir erkennen. Wenn ich gefragt werde, warum ich zum Beispiel den Sabbat halte und warum die Adventisten den Sabbat halten, ich sage es einfach, es steht in der Bibel, wenn Sie mehr davon erfahren möchten, wir haben einen Workshop darüber und Sie können hingehen und zuhören und auch Fragen stellen, das ist kein Problem. Aber hier in der Großversammlung möchten wir darüber keine Diskussion starten. Aber wir feiern den Sabbat jedes Mal und das machen wir so, wir fragen die Leute, welcher Tag ist gesegnet worden, laut der Bibel. Auf diese Frage gibt es nur eine Antwort, das war der Sabbat, der gesegnet wurde. Und ich frage Sie, ob Sie gern diesen Segen auch selber erfahren möchten und ausprobieren möchten. Und die meisten, eigentlich alle, sagen immer, ja, das wäre interessant, mal das auszuprobieren. Und ich frage Sie, sollen wir den Sabbat so gestalten, dass Sie diesen besonderen Segen erfahren können? Dann sagen Sie, ja, das würden wir gerne experimentieren, wie das aussieht. Und wir gestalten den Sabbat so, dass Sie diesen Sabbat, besonderen Sabbatsegen erfahren können. Wie können wir das vermeiden, darüber zu reden und zu tun, was wir als Adventisten mögen, um tatsächlich auf die Bedürfnisse der Menschen einzugehen? Oft haben wir unsere Lieblingsthemen, die für uns wichtig sind, aber keiner fragt danach. Und oft sprechen wir über Fragen, die keiner gefragt hatte. Das wollen wir vermeiden. Wir versuchen, alles dafür zu tun, dass wir die Bedürfnisse der Menschen entdecken. Das heißt, bedürfnisorientierte Mission. Wenn wir Problembereiche entdecken, wollen wir darauf eingehen. Und wir wollen das versuchen zu vermeiden, dass wir nicht darüber reden, was unsere Lieblingsthemen sind, wo wir schon Materialien vorhanden haben. Das ist noch nicht genug. Wir bieten viele verschiedene Themen und bedürfnisorientierte Workshops an und dadurch können wir auch mehrere Leute ansprechen. Wir haben einen sorgfältig vorbereiteten Plan für das Camp. Jeder Tag hat ein Ziel für die Entscheidung. Zum Beispiel Montagabend ist unser Ziel, dass wir eine Gemeinschaft schaffen, dass alle mitmachen. Dienstage ist das Thema Jesus und ich. Wir möchten gerne den Menschen helfen, dass sie eine persönliche Beziehung mit Jesus aufbauen. Und am Mittwoch ist unser Ziel, Jesus und meine Zukunft darüber zu reden und eine Hoffnung von Jesus zu vermitteln, Hoffnung durch Jesus Christus zu vermitteln und Vertrauen zu wecken. Das ist das Ziel. Und dann am Donnerstag, Jesus als Meister, in meinem alltäglichen Leben. Das heißt, er weiß besser, wie man gut lebt als ich. Es ist gut, auf ihn zu hören. Hier sprechen wir übrigens über die Gebote, aber wir benutzen die Sprache der postmodernen Menschen. Wiedergeburt und neues Leben mit Gott, das bedeutet ein Leben, so wie Gott das sich vorgestellt hat. Und ich denke, es ist gut, auf ihn zu hören. Freitag sprechen wir dafür über die Familie Jesu und wie ich dazu gehören könnte. Neue Identität durch die Beziehung zu Gott und zu Jesus Christus. Und das ist eigentlich das Thema Gemeinde, Familie. Aber bis Freitag haben sie so eine tolle Gemeinschaft erlebt, dass wenn ich hier über die Familie Gottes rede, sie verstehen, worum es sich handelt. Und es macht ihnen sehr viel Spaß und Freude, dabei zu sein. Und hier motivieren wir sie, eine Entscheidung zu treffen, dass sie zu der Familie Gottes gehören möchten. Eigentlich geben wir ihnen eine Möglichkeit, an jedem Abend eine Entscheidung über die Themen zu treffen. Das heißt, jeden Abend ist eine Zeit für Entscheidung. Entweder kriegen sie Zettel oder sie können einen Brief an Gott schreiben oder sie können nach vorn kommen, wir beten für sie und so weiter. Sabbatmorgen sprechen wir über den Bund mit Jesus und Sabbatnachmittag ist Taufe, Taufgottesdienst und wir präsentieren das Zeichen der Zugehörigkeit zu Gott und nach dem Taufgottesdienst, wir stellen die Frage, also in dieser Woche habt ihr viel über Jesus gehört, ihr habt vieles erlebt und wir möchten euch gerne fragen, wer jetzt eine Entscheidung dafür treffen möchte, dass er getauft wird. Und meistens kommen 30, 35, 40, 45 Leute nach vorn. Sie treffen eine Taufentscheidung jedes Jahr. In den letzten 4, 5 Jahren haben wir ungefähr 120, 130 oder vielleicht mehr Leute erlebt, dass sie eine Taufentscheidung getroffen haben nach dieser Woche. Das heißt, sie haben etwas erlebt und oft kommen Leute zu uns, die mit der festen Entscheidung zum Camp gekommen sind, sie wollen nicht getauft werden, sie wollen nicht zur Gemeinde gehören. Ich werde jetzt euch Lebensgeschichten erzählen und auch manche Bilder über das Camp zeigen, so wie das sieht. Das ist unser Logo hier, ja, wir haben Jesu und ja, das ist ein Camp. In dem ersten Jahr haben wir dieses Camp als einen Prototyp gestartet. So, ich bin so ein Typ, ich probiere gern das aus, was wir entwickeln wollen, im Kleinen, damit wir die Schwächen entdecken können und dann dagegen steuern können. Hier in diesem Jahr haben wir nur 37 Gäste dabei gehabt. Wir wollten das ausprobieren, ob sie mitmachen, ob das wirklich funktioniert. Und die beiden waren Atheisten. Und er macht jetzt überall in Ungarn Vorträge also über Evolution und Kreationismus. Er ist schon getauftes Mitglied der Gemeinde und ist ein Evangelist. Ja. Es ist wunderschön gelaufen, wir haben viel Spaß miteinander gehabt, wir haben Ausflüge gestartet, Bibel studiert und Gruppengespräche geführt. Ja. Ist Adventist, er ist kein Adventist. Ja. Sie spielen, was machen Sie, wenn Sie zusammen spielen? Ja? Am Ende, Sie kommen ins Gespräch, ja, und hier könnt ihr schon sehen, also das ist ein natürlicher Ablauf, wie man zum Gespräch oder ins Gespräch kommt. Und das ist die Gruppe eigentlich. Wir haben hier einen sehr, sehr schwierigen Sabbat gehabt. Manche Frauen, also besonders sie in der Mitte, waren voll dagegen, dass wir den Sabbat halten. Aber am Ende sagte sie, doch gut, wir probieren das aus, also wie der Sabbat aussieht. Und wir wussten nicht, dass eine von diesen Frauen ein Ohrring verloren hatte. Und das war ein Familienerbe. Die hatte zwei davon gehabt. Einer ist schon ein Stück schon früher verloren gegangen und das letzte Stück ist verloren gegangen. Ungefähr 2 Kilometer von unserem Camp. Hier in dem Gras, irgendwo. Und sie haben seit Donnerstag bis Sabbatnachmittag die ganze Zeit, in der freien Zeit, Freizeit, diesen Ohrring gesucht und nicht gefunden. Und Sabbatnachmittag sagte ich, wir sollten spazieren gehen, wir sind spazieren gegangen, aber wir wussten von der ganzen Geschichte überhaupt nichts. Und wir kamen zu dieser Stelle und es war unter uns ein Mädchen. Und einmal sagte ich, das ist neben Balaton, neben dem See Balaton, lasst uns anhalten, ein bisschen Gespräch haben. Und dieses Mädchen guckte nach unten und sie sah in dem Gras hier an dieser Stelle diesen Ohrring im Gras. Und sie hat gesagt, ja, ich habe was gefunden, guck mal, was das ist. Ja. Und wir haben geguckt, was sie gefunden hat. Und dann stieg diese Frau auf und sie sagte, ja, das ist der Ohrring, den wir gesucht haben. Und dann sagte sie gleich, der Pastor hat wirklich recht. Wir finden sogar den Ohrring am Sabbat. Es ist echt ein Segen an diesem Tag. Und die Diskussion war vorbei. Ja? Das sind Zeichen, wir lachen darüber, aber das sind Zeichen für Menschen. Also sie hat sich darüber geärgert. Also sogar den Ohrring finden wir am Sabbat, ja, sagte sie. Und wir wussten nach diesem, am Ende dieses Camps, dass wir etwas entdeckt haben. Und dann haben wir das ein bisschen größer gemacht, das war das nächste Jahr. Dann haben wir 140 Leute dabei gehabt, 96 Nicht-Adventisten sind gekommen. Und wir haben ein Problem gehabt, ich habe kein Zelt besorgen können in diesem Jahr. Und ja, entweder war das Zelt viel zu teuer oder war schon vergeben. Und ich stand da ohne Zelt, dann kam mein Bruder zu mir und sagte, Laszlo, ich habe gehört, du hast kein Zelt. Hab keine Angst, wenn du kein Zelt hast, ich kaufe für dich ein Zelt. Das kostet 15.000 Euro netto, so ein Zelt. Eine Woche vor dem Camp hat er das Zelt für uns aus Deutschland geliefert, ja, und bereitgestellt. Ein großes Zelt. Das heißt, Gott braucht kein Geld, also er hat genug. Er braucht nicht Geld, ja, er braucht Menschen, die mitmachen. Das ist eine sehr wichtige Lehre. Und ich denke, wir können damit nicht zufrieden sein, zu sagen, wir haben etwas nicht, es fehlt etwas, Gott hat alles, er braucht Menschen. Und wir können auch damit nicht zufrieden sein, dass wir nur etwas den Menschen sagen und abgeben, ein Buch oder irgendwas. Wir müssen sie auch bis zur Entscheidung und sogar danach begleiten können. Also Jesus, für Jesus war es wichtig, nicht nur sehen, sondern auch zu ernten, dass wir Menschen ins Reich Gottes bringen. Und es ist sehr wichtig, das können wir sehen, wie davon sehen, erkennen und wahrnehmen, wie Jesus eigentlich diese Art von Arbeit segnet und bereit ist, mitzumachen. Und ja, dann haben wir dieses Camp gestaltet. Ein Jahr später haben wir 243 Leute gehabt. Ein Jahr später haben wir 491 Leute gehabt. Das ist gewachsen. Ja. Und unser Ziel war immer, und das haben wir bis zum letzten Jahr erreicht, dass mindestens 50% von den Menschen nicht Adventisten sind. Das heißt, sie gehören nicht zu der Gemeinde. Das sind die Programme, die wir gestalten. Es gibt Vorträge, es gibt auch Spiele. Letztes Jahr haben wir zum Beispiel so eine Leinwand hingestellt und wir haben gesagt, wenn du eine Begegnung mit Jesus hier erleben möchtest, geh hin, tu deine Hand dahin, zeichne in deiner Hand eine Linie, schreibe den Namen hin und farbe diese Hand, sobald du eine Begegnung mit Jesus gehabt hast. Und sehr viele von diesen Händen wurden bis zum Ende des Camps gefärbt, so farbig gemacht. Und wir konnten jeden Tag sehen, ob es eine Begegnung mit Jesus in dem vorigen Tag geschah. Hier könnt ihr sehen, Barbie. Ja, und da sind auch Kinder dabei, die sehr gut mitmachen. Wir singen, nicht zu viel, aber wir singen gern. Und wir haben vor 2 Jahren auch von Heritage Singers 2 Leute eingeladen oder geschenkt bekommen. Sie waren in Ungarn und sie sind vorbeigekommen. Ja, und sie haben dort Konzert gehalten. Wir tun sehr viel für die Kinder. Übrigens, wir haben erkannt, wenn du das Evangelium so richtig kräftig predigen möchtest, dann predige in der Kinderstunde zu den Kindern. Mit Kindergeschichten und die Erwachsenen hören viel besser zu. Ja. Und wir haben erkannt, Kinderstunden sind für die Erwachsenen am besten. Und wir müssen diese Zeit nutzen. Wir haben sehr viele Beschäftigungen mit Kindern und auch hier ist das Ziel, dass wir die Kinder zu Jesus Christus führen. Dass auch sie eine Entscheidung für Christus treffen. Wir bilden auch Gruppen, wie gesagt, mit den Leuten, die im Camp sind. Wenn sie ankommen, dann bilden wir gleich am Anfang Gruppen und das macht auch Spaß. Zum Beispiel, in einem Jahr haben wir das so gemacht. Wir haben die Namen aussortiert und wir haben gesagt, wer zu welcher Gruppe gehört. Und wir sagten, gut, also die Gruppe, wo die Menschen den Namen voneinander am schnellsten lernen, kriegt ein Geschenk. Und das Geschenk war eine große Wassermelone, so eine ungarische, so richtige, große Wassermelone. Und das haben sie dann sehr schnell getan. Im Sommer, wenn es heiß ist, esst ihr auch gerne Wassermelone. Ja, so richtige, süße, saftige Wassermelone. Dann haben sie eine Wassermelone bekommen, ja, und sie haben dann einen reinen Gewinn gehabt am Ende. Sie haben gleich 10, 12 Freunde gehabt in dem Camp. Und keiner ist alleine geblieben. Jeder hatte schon eine kleine Gemeinschaft. Dann haben wir den anderen Gruppen gesagt, ja, ihr habt Pech, aber es geht hier nicht darum, dass jemand gewinnt und die Mehrheit verliert. So kriegt jede Gruppe eine Wassermelone. Ja, wir machen keinen Unterschied. Und dadurch entsteht eine Stimmung, aber wir sagen, ihr kriegt die Wassermelone nur dann, wenn ihr diese Wassermelone gemeinsam esst. Ihr müsst irgendwo einen Platz finden und die Wassermelone aufschneiden und ins Gespräch kommen. Dadurch entsteht Gemeinschaft. Also eine so große Wassermelone kann man nicht in 2 Minuten essen. Und sie sollen ins Gespräch kommen und es entsteht eine Gemeinschaft. Ja? Und auch beim Essen geht es so. Wir haben auch Workshops, zum Beispiel in diesem Workshop war es so, tabu frei. Ihr könnt zu diesem Workshop kommen und alles fragen, was ihr über den Glauben oder über Christus je fragen wolltet. Ihr könnt auch provozieren, ihr könnt da hinkommen in einem Workshop. Und 30, 40 Leute sind zu diesem Workshop gekommen. Es gibt auch für Jugendliche Programme und das ist sehr wichtig. Wir haben erkannt, egal was wir sagen, wir können sagen, dass wir das Hauptziel abends, das Programm beendet ist. Die Jugendlichen gehen nicht schlafen. Sie gehen in die Stadt und sie machen was. Und wir dachten, gut, es ist besser, wenn wir etwas für sie machen, als wenn sie alleine irgendwo zu McDonald's gehen. Und wir haben dann uns entschlossen, bis 11:30 in der Nacht gibt es Jugendprogramm. Damit wir keine einzige Person verlieren. Und wir machen Spiele und vieles, also Kreatives. Aber alles, was wir tun, auch Spiele, ist ein Teil davon, was wir an dem Tag erreichen möchten. Das heißt, jede Tätigkeit trägt dazu bei, dass sie von dem Evangelium kennenlernen. Zum Beispiel mit den Jugendlichen, wir haben einmal so gemacht, wir haben beobachtet, welche Person ist die, die am meisten vernachlässigt ist unter den Jugendlichen. Es gibt immer welche. Und an einem Tag kamen wir zu den Jugendlichen und wir sagten, es gibt ein großes Problem, die Person ist verschwunden in der Stadt. Wer weiß, vielleicht macht sie Selbstmord oder irgendwas. Wir müssen schnell losgehen und die Person finden. Und das mussten sie ganz schnell tun, ja. Und sie mussten in die Stadt rennen. Es gab Zeichen dafür, das war ein Spiel, das haben sie dann inzwischen erkannt, ja. Wie sie diese Person finden können, ja. Und diese Zeichen waren immer kleine Zettel mit Bibeltexten. Darüber, dass wir jeden lieben sollen. Ohne Ausnahme. Und die Gruppen mussten, also die Jugendlichen mussten sich in Gruppen aufteilen. Und die Frage war, welche Gruppe findet diese Person am schnellsten? Und das war so ein Wettkampf. Und dabei haben sie Bibeltexte gefunden und nachdem sie diese Person gefunden haben, haben sie auch was gelernt, dass keine einzige Person vernachlässigt werden darf. Wir gestalten auch andere Spiele, zum Beispiel mit Erwachsenen. Meistens haben wir einen Wald in der Nähe und in einem Jahr habe ich gesagt, also heute Nacht haben wir eine Nachtwanderung, aber bitte bringt keine Taschenlampe mit, also nichts zum Leuchten, dass wir eine Wanderung sein, wo wir etwas lernen möchten. Wir möchten euch helfen, das zu lernen, dass man, wie man vertrauen soll. Und dann sind mehr als 200 Leute zum Wald gekommen und es war ein riesengroßer Wald mit Bergen. Und dann habe ich den Leuten gezeigt, in Gruppen waren sie, also das ist die Richtung, geht in den Wald hinein. Und sie haben mich angeguckt, das war stockdunkel, es war nachts, keiner kannte den Wald, nicht mal ich. Und sie sagten, hast du keine Angst, dass jemand verloren geht? Ich sagte, ja, aber wenn man Vertrauen lernen möchte, muss man schon Wagnisse eingehen, ja, und akzeptieren. Aber sie kennen uns, dass wir meistens die Sachen sehr gut organisieren. Und dann sind sie in Gruppen in den Wald gegangen und es war so vororganisiert, dass ich davor, eine Stunde davor mit Jugendlichen in den Wald ging und an jeder Stelle, wo Leute hätten verloren gehen können, hat sich eine Jugendliche versteckt. Hinter einem Baum oder in dem Busch oder irgendwo. Und wenn die Gruppe in den Wald hineingekommen ist und im Dunkeln hat versucht, den Weg zu finden, und als sie das gespürt haben, also wir sind hier verloren gegangen und sie wollten in eine falsche Richtung gehen, dann kam eine leise Stimme. Das ist der falsche Weg. Geh rechts. Und die waren überrascht. Wow, hast du das gehört? Was war das? Sei stille. Und sie haben dann wieder die Stimme gehört, ja. Und eine Stunde lang in dem dunklen Wald, geführt durch leise Stimme. Könnt ihr das euch vorstellen, ja? Was man da erlebt. Und am Ende in dem dunklen Wald, wir haben Zeit für jede Gruppe gehabt. Ich habe mich mit einer Gruppe hingesetzt und die anderen Prediger auch. Und wir haben gefragt, was habt ihr erlebt? Und viele sagten, das erste Mal in meinem Leben habe ich es begriffen. was es bedeutet, auf die leise Stimme des Gewissens zu hören. Ja, eine Stunde Wanderung in dem Wald. Das sind ja Methoden, kreative Wege des Lernens. Ist es eine Predigt? Wie denkt ihr darüber? Kann man dadurch was vermitteln? Ja. Und also wir haben solche Programme. Wir machen auch Ausflüge, manchmal mit Schiff. Ja, wir mieten ein Schiff und wir gehen raus. Und, oder ein Zug. Wir mieten einen Zug und wir fahren weg. Und dadurch entsteht auch was. Also wenn wir im Zug sind, dann singen wir oder wir unterhalten uns. Und das ist auch eine sehr gute Zeit. Und letztes Jahr haben wir, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, das sind Drachenboot auf Ungarisch, ja, wo 20, 25 Leute auf einem Rhythmus dann paddeln müssen. Ja. Und das ist eine tolle Sache, das habe ich entdeckt. Das ist ein sehr gutes Beispiel für die Gemeinde, was Gemeinde ist. Und das haben wir in das Programm eingebaut. Das heißt, wir haben die Leute ausgebildet, wir haben einen Fachmann geholt und er hat dann gezeigt, wie man zusammenarbeiten sollte, wie Gemeinschaft aussehen sollte. Hier sieht man nach der Ausbildung, es gab auch einen Wettkampf, wer schneller die, wie heißt das Ding hier? Paddel. So hinstellen kann, ja. Und dann haben sie gelernt, der ist der Fachmann, und dann haben sie gelernt, wie man zusammenarbeitet. Und danach haben wir zwei solche Boote gehabt. Und es gab eine Person, der so ein Trommel oder wie heißt man, geschlagen, also den Rhythmus gegeben hatte. Und alle mussten dann auf diesen Rhythmus paddeln, ziehen. Und wenn sie Fehler gemacht haben, dann gingen sie vielleicht rückwärts, nicht nach vorwärts. Ja. Und sie haben das entdeckt. Also wenn wir gut zusammenarbeiten, ja, dann schaffen wir was gemeinsam. Dann sind wir sehr gut. Ja? Und wir haben damit vielleicht 2-3 Stunden verbracht. Das war eine sehr gute Lehre. Und als wir über die Gemeinde sprachen, haben wir dafür eine wunderschöne Illustration gehabt. Gemeinde Gottes. Er macht den Rhythmus für uns. Ja? Er ist der Leiter. Und wir ziehen mit. Und wir gehen voran. Ja? Und das macht Spaß. Und jeder ist beteiligt und jeder muss auch beteiligt sein. Ja? Ist das ein gutes Beispiel für die Gemeinde? Ja. Diese Bilder helfen postmodernen Menschen, Geheimnisse der Gemeinde Gottes zu entdecken. Und das ist auch für uns sehr gut, wenn wir sowas veranschaulichen können. Es sind auch andere Methoden, wie man die Bibel kennenlernen kann. Das ist zum Beispiel, wir nennen das Theater, blinde Theater. Die Augen werden zugemacht und wenn du nichts siehst, dann arbeitet dein Verstand, deine Vorstellungskraft viel stärker. Wir binden die Augen zu und wir lesen biblische Geschichten von Jesus. Und das sind nur reine Bibeltexte, also wir verändern daran nichts. Aber wir lassen die Menschen auch was zu erleben. Zum Beispiel der Sturm auf dem See. Die Geschichte wird gelesen, er setzt sich auf eine Bank hin und als die Geschichte zu dem Punkt kommt, dass der Sturm gekommen ist, dann wird diese Bank aufgehoben und bewegt. Dann wird Wasser gespritzt. Ja. Er möchte seine Füße runtertun, aber das ist ein Eimer mit kaltem Wasser. Ja. Du musst ganz schnell die Füße zurückziehen. Ja. Aber dann stellt man sich was vor. Man sieht viel mehr. Auch die Kreuzigung machen wir nach. Also wir lesen den Bibeltext, er wird hingelegt, er hört das Geräusch. Ja. Er erlebt sehr vieles davon. Und ich selber, ich habe daran nicht so sehr geglaubt. Aber meine Frau gestaltet das, sie ist sehr kreativ und sie leitet das. Und ich stand an der Tür, ich habe die Leute empfangen, nachdem sie damit fertig waren. Ich habe mit ihnen dann gesprochen, mit ihnen gebetet und ich war selber überrascht. 20, 30, 40% der Menschen kommen weinend aus. Sie erleben die Geschichte Jesu so intensiv, so stark, dass sie davon berührt werden. Und viele sagen, ich habe das nie so verstanden, was Jesus für mich getan hat. Ja, und wir können sehr gut ins Gespräch kommen und dann auch gemeinsam beten. Das sind Möglichkeiten, wo Menschen ihre Herzen öffnen können und wir eine Chance bekommen dafür, dass wir über Gott und sein Geheimnis reden. Wir laden auch Behinderte ein, zum Beispiel Blinden. Das ist ein Sänger, er schreibt seine eigenen Lieder und das sind wunderschöne Gelegenheiten dafür, dass die Menschen erkennen können, was eigentlich Gott für uns bedeuten kann, auch wenn wir mit Hindernissen zusammenleben müssen. Und diese Menschen erzählen davon, was es ihnen bedeutet eigentlich. Sie singen davon, sie erzählen davon, was es ihnen bedeutet, dass sie an Gott glauben können. Was es ihnen bedeutet, dass sie einmal sehen können. Und manche Leute kommen dahin mit Depressionen und sie sagen, ich habe nicht genug Geld. Aber dann sehen sie eine Person, die weder Geld noch Augen hat und trotzdem glücklich sein kann. Dann fragt er, wie machst du das? Ja. Dann entstehen Gespräche und dann kann man Zeugnisse hören. Und das spricht die Leute unheimlich sehr an. Wir laden jedes Jahr Leute ein, ganz bewusst, die mit Behinderungen zusammenleben müssen. Sie hat zum Beispiel keine Arme, aber sie ist Olympiasiegerin im Schwimmen, in Paralympischen Spielen. Sie war dabei und sie hat gezeigt, was man mit Füßen kann, wie man mit Füßen macht. Und wir haben den Leuten eine Schule gemacht. Lern das von ihr. Hast du geklagt, dass deine Hände nicht geschickt genug sind? Ja, probier das mal mit Füßen. Und sie hat das den Menschen beigebracht, wie man mit Füßen malen kann. Und viele Menschen entdecken neue Dimensionen des Lebens. Durch diese positive Ausstrahlung dieser behinderten Menschen, wir haben auch solche Rollstühle, einen Haufen Rollstühle gebracht und wir haben es den Leuten gezeigt, ja, wie man damit zusammenleben kann. Aber das Ziel dessen war, nicht nur so zusammen zu spielen, sondern zu erleben, wie schön das ist, wenn ich danach doch aufstehen kann. Ich kann doch diesen Band wegtun und ich kann doch sehen. Und dann erzählen wir den Menschen, hast du Bereiche in deinem Leben, wo du dich behindert fühlst, sozial, emotionell oder wirtschaftlich, oder egal, das wird genauso geschehen, wenn Jesus zurückkommt. Alle Hindernisse werden auf einmal verschwinden. Und in der Bibel lesen wir so, in dem Reich Gottes, in dem sichtbaren Reich, es gibt keine einzige Person mit Tränen. Ist es wahr? Keine einzige Person, die nicht laufen und sehen kann. Das ist echte Hoffnung. Und dadurch vermitteln wir Hoffnung. Und das können Sie auch hier erleben. Und brauchst du Heilung in einem Bereich deines Lebens, schreibe das auf, wo du Heilung brauchst. Bring nach vorne und wir möchten für dich beten, weil du auch schon heute eine Heilung erleben kannst. Und das machen sie und das können sie auch erleben. Und es sind auch Jugendliche dabei, wir machen auch Filme, Aufnahmen und wir zeigen das den Leuten. Das ist ein sehr kreatives Camp, wie ich gesagt habe. Da ist das Gebetszelt. Wir stellen da vieles hin. Du kannst deine Anliegen aufschreiben, ans Kreuz heften. Es gibt auch sowas, in einer Ecke gibt es viele Steine, kleine und große Steine. Geh zu den Steinen, schreibe einen Zettel, was deine schwere Sorgen sind. Hefte auf einen Stein, hebe den Stein auf, nehme einen Stein, der ungefähr so groß ist, wie du deine Sorgen empfindest. Und trage diesen Stein zu dem Kreuz. Und in dem Moment, wo du den Stein loslässt, wirst du eine Erleichterung erfahren an dem Kreuz. Und dann bete zu Gott und sage, Herr, ich möchte das nicht nur mit meinem Stein erleben, sondern auch mit meinen Sorgen erleben. Das ist eine stille Zeit in dem Gebetszelt. Da sind immer wieder Leute, die dann zu uns kommen und sagen, ich habe eine echte Begegnung mit Jesus Christus in diesem Zelt erlebt. Wir gestalten dieses Zelt jeden Tag anders. Sie ist eine Englischlehrerin, er ist ein Polizist. Er hatte Interesse an der Bibel, sie war gegen alle christlichen Religionen und überhaupt. Und sie hat sich geärgert, dass ihr Mann Bibel lesen möchte. Und sie sagte ihrem Mann, gut, ich gehe zu einem einzigen christlichen Programm mit dir, wo du es zeigen kannst, wie die Christen sind und was sie glauben. Und der Mann hat die Entscheidung getroffen, es wurde ihm empfohlen, geh zu diesem Camp, begegne Jesus. Und sie sind gekommen. Von Montag bis Freitag, sie hat an einem einzigen Programm teilgenommen. Sie hat sich zurückgezogen und sie hat protestiert, dass sie nicht mitmacht, dass sie Vorurteile hat. Sie kam nicht mal zur Andacht, nicht mal zur Begrüßung. Aber am Freitag Nachmittag hat eine liebevolle Schwester sie angesprochen. Ich weiß heute nicht, was sie gesagt hatte. Aber Freitagabend war sie schon bei der Andacht dabei. Sabbatnachmittag bei der Taufe kam sie nach vorn und sie hat eine Taufentscheidung getroffen. Sie ist jetzt getauftes Mitglied der Adventgemeinde. Sehr aktiv, sie macht alles mit. Und ich habe mit ihr einmal einen Fernsehreport gemacht und gefragt, also wie denkst du jetzt über Gott? Und sie sagte, ich bin so froh, dass ich Gott begegnet bin. Ich möchte ein Adventist werden, damals war sie noch nicht getauft. Aber ich möchte nicht nur ein Adventist werden, ich möchte auch was arbeiten für Gott, sagte sie. Und sie macht mit, sie leitet den Chor in der Gemeinde und sie sind sehr intensiv dabei. Und er hat jetzt sich angemeldet und er studiert Theologie. Und er sagte, wer weiß, was Gott mit mir vorhat, vielleicht möchte er, dass ich Prediger werde. Er ist immer noch Polizist, aber er macht so einen Fernkurs Theologie und beide sind dabei. Auch Jugendlichen, wir versuchen die Jugendlichen einzubinden, dass sie mitmachen. Es ist sehr wichtig. Jedes Jahr sind 30, 40 Jugendliche dabei. Sie leiten die Gruppenarbeit und sie machen die Musik und sie machen vieles. Und dabei, als sie arbeiten, auch sie erleben etwas mit, von der Gegenwart Gottes. Wir bieten auch Bücher an und DVDs an. Freitagabend haben wir einen sehr schönen Gottesdienst, wo wir das präsentieren, zum Beispiel, wie das mit Gott, wie wir die Gemeinschaft mit Gott feiern können. Das war ein Agapema. Wir haben für jede Person ein weißes Kleid genäht. Wahnsinnsarbeit für mehr als 400 Leute, fast 500, mehr als 490 Leute. Ja, und da haben wir gestaltet, wie das erste Mal mit Jesus im Himmel sein wird. Der Tisch war reichlich gedeckt. Wir haben die Bibeltexte vorgelesen, wir haben es erklärt. Und wir haben gesagt, es wird Leute kommen, dass wir mit Jesus gemeinsam essen wollen und können. Wollt ihr dabei sein? Ja, und das hat viele so stark berührt. Die Unterschiede verschwinden. Wenn alle die gleiche Kleidung haben, gibt es keinen Reich und keinen Armen. Alle sind gleich und wir sind alle eine Familie mit Gott. Und das versuchen wir vermitteln. Der Tisch ist reichlich gedeckt, das ist wie immer. Sie können vieles essen. Und Freitagabend haben wir ein spezielles Programm. Das heißt eigentlich, wir haben kein Programm. Wir stellen Stühle in dem Wald hin. Zwei Stühle und eine Kerze. Und wir sagen, also heute Abend ist es frei, ab 8:30, nachdem es dunkel wird. Und wenn jemand mit uns gemeinsam gern beten möchte, kann gerne zu uns kommen. Wir sind bereit, mit jedem zu beten, der das braucht. In dem ersten Jahr habe ich gedacht, vielleicht kommen so 10, 15, 20 Leute. Aber wir waren schockiert. Jedes Jahr bis um 1:30 in der Nacht. Leute stehen in der Reihe und sie warten darauf, dass wir mit ihnen gemeinsam beten. Das wollte ich nicht glauben wollen. Ein Jahr später, ich habe dann 6, 7 andere Prediger geholt. Bitte helft uns, mit Leuten zu beten. Wir haben das nicht früher beenden können. Mindestens bis um 1 nachts, jedes Jahr, wir sind dabei und wir beten mit Leuten zusammen. Und sie öffnen ihre Herzen und wir erleben eine Gemeinschaft mit Leuten, die nie an Gott vielleicht geglaubt haben. Sie erzählen, was sie erlebt haben. Was ich tue, ich frage nur, so, was hast du erlebt? Wie denkst du jetzt an Gott? Was bedeutet für dich Jesus? Möchtest du etwas tun, damit du Jesus in deinem Herzen behalten kannst? Und sie sagen ja und dann bete ich mit ihnen. Ich segne sie, diese Leute, sie gehen nach Hause. Ich habe auch junge Leute dabei gehabt. Einer kam zu mir, er kam nur deswegen zu dem Missionscamp, weil seine Freundin ein adventistisches Mädchen war und die Eltern von dem Freundin haben sich Angst gemacht, was wird passieren, wenn sie heiraten und der Junge nicht Adventist ist und sagt dann, wenn du mit unserem Mädchen zusammengehst, dann musst du auch zu dem Camp kommen. Ja, und er ist gekommen, ja. Und am Ende kam er zu mir und sagte, Laszlo, so, wenn wir nach Hause gehen, ich habe überlegt, würdest du mir Bibelstunden geben? Ich fragte, warum? Und sagte, weißt du, ich habe noch nie so ernst an Gott gedacht. Aber was ich hier erlebt habe, so diese Nähe Gottes, das hat mich tiefst berührt. Das ist ein junger Mann, der sehr gern zu Disco geht, der das Leben wirklich genießen möchte. Und sagte, diese stille Freude, das, was ich erlebt habe mit Gott, ich möchte das behalten. Was kann ich dafür tun? Bitte zeig mir, was kann ich dafür tun, dass ich das nicht nur in diesem Camp erlebe, sondern auch draußen, auch wenn ich da schon alleine bin. Ich möchte das auch dort erleben. Und dann sind sie zu mir gekommen, zu zweit zuerst. Und dann, ich habe gesagt, gut, ich mache für euch Bibelstunden. Wenn ihr zu mir kommt, ich habe keine Zeit, nach Budapest zu gehen. Ich arbeite so 10 Kilometer von Budapest. Wenn ihr kommt, dann mache ich das gern. Sie haben fast jedes Mal Freunde mitgebracht. Kassenkameraden, das hat meine Methoden durcheinander gebracht, meine Themen, ich musste immer von vorn beginnen, es waren immer neue Leute dabei, aber mindestens 7 oder 8 Freunde haben sie mitgebracht, die nie etwas über Christenglauben erlebt haben oder gehört haben. Und das fand ich toll. Wir verurteilen diese Leute, diese Jugendlichen, wenn sie rauchen vielleicht, essen sie Schweinefleisch oder wie sie leben, sie gehen zur Disco. Aber sie haben es geschafft, ihre Klassenkameraden so zu motivieren, dass sie zur Bibelstunde kommen. Ich finde das toll. Ja, Sabbatnachmittag, das ist die Taufe. Und nach der Taufe, wir fragen die Leute, so, wenn jemand getauft werden möchte, bitte komm nach vorn, wir möchten für euch beten. Und dann kommen sie nach vorn und da sind Menschen hier. Ich kenne die meisten Lebensgeschichten von ihnen. Es ist schon interessant und berührend zu sehen, dass sie eine Entscheidung treffen. Sie ist zum Beispiel Deutschlehrerin hier in der Mitte, ja, und sie ist schon getauft. Er war der Leiter vom Predigtamt in der Mormonenkirche. Und meine Frau hat mit ihm die Bibelbriefe durch Internet gemacht. Und er hat viele Fragen gestellt. Wir haben ihn zum Camp eingeladen. Dann hat er dort Jesus Christus entdeckt. Dann blieb er ein Jahr lang in der Mormonenkirche. Er hat schon eine Taufentscheidung getroffen, aber er sagte, ich habe hier noch eine Aufgabe. Und er hat die Kinderbibelstunden übernommen dort. Und sagte, die Erwachsenen kann ich nicht mehr retten, weil bei den Kindern bin ich alleine. Und wenn alle den Raum verlassen haben, er war alleine mit den Kindern, dann hat er die Geschichten über Jesus erzählt. Er sagte, die Kinder kann ich noch vielleicht retten, ja. Und so lange hat er das gemacht, bis das erkannt wurde, ja, und dann musste er es lassen, ja. Und heute ist er ein getauftes Glied der Adventgemeinde. Und ja, das sind tolle Geschichten. So, das ist ungefähr, was wir tun. Und wir freuen uns immer wieder, wenn sich Menschen entscheiden für die Taufe, Jugendlichen und auch sehr Jungen. Also ich könnte euch noch Haufen Geschichten von diesen Leuten erzählen, aber ich erspare das. Ich sehe, die Christiane möchte schon nach vorn kommen. Und ja, das ist. Und ich empfehle euch, über Mission ein bisschen anders zu denken. Also Mission bedeutet etwas sehr Gutes. Also was wir dabei erleben, das ist so ein Segen. Auch wir selber sind dadurch so reichlich gesegnet. Und ich kann euch sagen, also wenn wir für Menschen so arbeiten und darüber nachdenken, wie wir Menschen helfen können, das Reich Gottes zu erleben, die Nähe Jesu zu erleben, wir selber merken, wir sind Jesus viel näher gekommen. Und auch unser Glaubensleben bereichert sich und wir kriegen fast Flüge. Und nach solchen Camps könnte ich auch ohne Flugzeug fliegen nach Hause gehen. Es ist schön, wenn wir sowas erleben können. Ich kriege öfters Einladungen zu Gemeinden, wo Menschen getauft werden, die bei uns eine Entscheidung getroffen haben. Wir erwarten von ihnen nicht, dass sie im nächsten Jahr in dem Camp getauft werden. Ich sage, geh zu der Gemeinde zurück. Du sollst eine gute Beziehung zu der Gemeinde aufbauen. Wenn du unbedingt möchtest, sind wir bereit, dich hier zu taufen. Aber es ist besser, wenn du zu Hause getauft wirst. Dann wird die Gemeinde die Taufe feiern und dann entsteht auch eine bessere Identität in der Gemeinde, eine bessere Beziehung. Das halten wir für wichtig. So begegne Jesus. Ich wünsche auch euch, dass ihr eine neue Begegnung mit Jesus erlebt. Eine kreative, liebevolle Begegnung. Und dass ihr das auch weitergeben könnt. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit.